Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne an das letzte Mal anknüpfen, das heißt das Thema Vedana und die sich daraus entwickelnden Geistesformationen. Also ich habe immer noch das Original, also den Begriff Vedana nicht gefunden, deswegen müssen wir mit dem Begriff hier Gefühl arbeiten und daraus sich entwickelnde Geistesformationen. Zur Erinnerung, Vedana war diese impulsive, eigentlich körperliche Reaktion auf äußere als auch innere Phänomene. Das ist nämlich interessant in der buddhistischen Psychologie. Also es gibt natürlich, also auf Sinneseindrücke eigentlich und Gedanken sind nach buddhistischer Psychologie auch Sinneseindrücke, weil es gibt Gedankenobjekte und es gibt ein Gedanken-Sinnesorgan, sozusagen das Denkorgan. Ja? Also insofern bezieht sich die Reaktion der Vedana auf sämtliche Phänomene, die wir erleben, von außen oder von innen. Das ist wichtig, weil das ist ein bisschen anders als bei unserem unserem westlichen Verständnis von Psyche. Und daraus entwickeln sich dann die komplizierteren emotionalen Reaktionen, so habe ich das genannt, von Jnana Tiloka, glaube ich, kommt die Übersetzung für Shankara, ist der Pali-Begriff der Geistesformationen. Ein bisschen sehr abstrakter Begriff, denke ich mir, aber Jnana Tiloka hat ja auch nicht meditiert oder kaum. Insofern kommt er aus einer anderen Tradition, also er kommt eher aus dieser Tradition des Übersetzens, er hat sich sehr, sehr viel mit Sprachen beschäftigt und das ist, glaube ich, auch einer seiner Hauptverdienste, diese Texte ins Deutsche zu übersetzen oder einen Großteil der Texte. Und sein Nachfolger, Jnana Ponika, der hat sehr wohl intensive Meditationserfahrungen und hat sich dann auch schwerpunktmäßig mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt. In der burmesischen Tradition von Mahasi Sayadaw, bei dem er war. Und insofern sind seine Übersetzungen durchaus jetzt getönt durch seine meditative Erfahrung. Das kann man in diesen zwei Generationen von Übersetzungen ein bisschen nachspüren. Ich würde gerne heute auf eine Geistesformation fokussieren, die mir wesentlich erscheint, und zwar ist das die Aggression. Vielleicht nochmal das große Bild, was, glaube ich, im Buddhismus wesentlich ist, ist das, was wir hier uns ja angeschaut haben. Und ich habe jetzt sozusagen nur hier, also es gibt dann die Form, dann gibt es noch das Bewusstsein, das ist irgendwo hier angegliedert, dann gibt es die Wahrnehmung. Und das ist eigentlich, also man kann es, so wie Goenka es benutzt, also auch Goenka kommt aus der burmesischen Tradition eigentlich, obwohl er selbst Inder war, als ein Prozessmodell verstehen. Im Pali-Kanon finden wir das so nicht explizit. Da finden wir immer nur die Aufteilung dieser fünf Skanda. Und dann gibt es ein anderes Prozessmodell, wo diese Teile teilweise wieder drin vorkommen. Das ist die bedingte Entstehung. Ja, also das heißt, wir haben im Pali-Kanon sowohl auch Prozessmodelle, aber nicht dieses oder nicht explizit dieses. Implizit ja, das ist wichtig, um ein bisschen in der Begrifflichkeit sauber zu bleiben. Goenka, Meditationslehrer, der weltweit, ich weiß nicht, zig Meditationszentren initiiert hat, hat dieses Modell als ein Prozessmodell benutzt für die Meditation, um unseren eigenen inneren Prozess genauer wahrnehmen zu können. Ist sozusagen das Arbeitstool, mit dem wir arbeiten. Das heißt, Die Aggression bei den Shankaras ist ein Ergebnis dieses Prozesses. Und zwar hier bei Vedana eine unangenehme Reaktion. Und dieses Unangenehme, wenn ich mich da hineinsteigere sozusagen, wird das zur Aggression, zur Abwehr, zum Hass, was auch immer. Und wir haben bei dem Begriff Aggression haben ja viele verschiedene Schattierungen. Ja, also von der kleinsten unangenehmes Gefühl bis Irrenhass. So, und dazwischen gibt es dann alle möglichen Abstufungen. Aber das Interessante ist, es ist ein Prozessmodell. Es ist eine Entstehung, oder es wird die Entstehung dieser Geistesformation beschrieben und eingeladen, das im eigenen Alltag zu untersuchen. Ist das überhaupt so? Weil das ist ja nur ein Modell. Und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, das sind nicht die Wahrheiten, sondern das sind einfach Modelle, wo wir eingeladen werden, im Alltag für uns das mal nachzuprüfen. Ist das wirklich so? Ja? Und wir können das durchaus auch von hinten aufziehen, sprich, wenn ich wütend bin, mal ein bisschen runterkühlen und dann schauen, okay, was war der Anlass? Und dann schauen, was war sozusagen Vedana? Und was war vielleicht die Bewertung, die davor gelaufen ist oder gleichzeitig gelaufen ist oder in Zusammenhang damit? Ja? Und ich denke, so, und das ist nämlich ein anderer Begriff im Buddhismus, kommen wir auf bestimmte Verhaltensmuster von uns drauf. Ja, dass wir einfach durch unsere Prägung in bestimmten Situationen immer wieder gleich handeln. Und dieser Prozess der Prägung, der Gewohnheitsmuster, heißt eigentlich auf Pali Kamma und auf Sanskrit Karma. Das ist nichts anderes als unsere Gewohnheitsmuster, sprich, so, wie ich mich heute verhalte, ist das Ergebnis von dem, wie ich mich früher verhalten habe. Und wenn ich früher immer gelernt habe, mich auf eine bestimmte Art und Weise, auf einen bestimmten Impuls hin zu verhalten, dann durch die Wiederholung trainiere ich mir ein Gewohnheitsmuster an, das sich irgendwann automatisiert und dann brauche ich nur noch den Auslösereiz und das Gewohnheitsmuster klickt ein und ich bin genau in diesem Ablauf drin. Und unsere Meditationspraxis ist ja nichts anderes als erstens unsere Gewohnheitsmuster, und zwar unsere unheilsamen Gewohnheitsmuster, zu erforschen und dann genau hier in diesem Punkt diesen Prozess zu unterbrechen. Das heißt, die impulsive Reaktion ist auf jeden Fall immer da, aber wir haben unter Kontrolle oder können unter Kontrolle haben, gießen wir weiter Öl ins Feuer und wird riesengroß, oder unterbrechen wir den Prozess, indem wir uns auf uns zurückbesinnen, auf unseren Körper besinnen, abkühlen und das einfach ins Leere laufen lassen. Und Thich Nhat Hanh hat in seiner blumigen Sprache ein schönes Beispiel gebracht. Das heißt, es liegt in unserer Hand, welche Pflanzen wir wässern. Das ist wie ein großer Garten und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, welche dieser Pflanzen geben wir Wasser, oder unser Sprichwort ist Öl ins Feuer gießen. Ein bisschen dramatischer. Aber meint das Gleiche. Meint das Gleiche. Das ist, glaube ich, in meinem Verständnis eines der wesentlichsten Konzepte überhaupt, um zu verstehen, was wir hier machen. Und wie gesagt, meine Betonung liegt auf Konzept oder Modell. Das heißt, wir erforschen auch ein bisschen diese Umgebungsvariablen. Und die Umgebungsvariablen sind unser Vorverständnis, was wieder geprägt ist durch Kultur. Und in der Psychologie, also in unserer westlichen Psychologie, gibt es für diesen Bereich, also dieses Konglomerat von Gewohnheitsmustern, was im Buddhismus mit dem Begriff Karma versucht wird zu fassen, gibt es einen anderen Begriff und der nennt sich Charakter. Das ist nichts anderes als das, was wir uns durch unsere frühe Sozialisation, also in der Familie, in der in engeren Umgebung gelernt haben, die uns geprägt hat, aber in einem Wechselprozess, also nicht passiv, sondern in einem Wechselprozess. Damit hat sich, was ich das letzte Mal ja schon erwähnt habe, Piaget sehr stark beschäftigt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Puh, sind wir schon alt. Und dann gibt es dieses Phänomen, dass wir mir ist nicht ganz klar, ab wann, aber wahrscheinlich im Laufe der Pubertät sich diese Gewohnheitsmuster verfestigen, sodass es relativ stabil wirkt. Und dann sprechen wir von einer Persönlichkeit, die relativ stabil bleibt auch. Aber man darf nicht vergessen, die hat sich entwickelt und die kann sich auch wieder verändern. Und zwar in einem bestimmten Rahmen, nicht vollkommen, aber in einem bestimmten Rahmen gibt es Veränderungspotenzial. Sonst würde das, was wir hier machen, null Sinn machen, wenn wir eh nichts ändern können. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig von unserem Ansatz. Und also ich wildere ja gerne in der westlichen Antike, also bei den Griechen. Und dieser Begriff Ataraxia, also der Unerschütterlichkeit, ja, in Bezug auf das, was wir erleben, oder der deutsche, die zwei deutschen Begriffe, Gelassenheit und Gleichmut, zeigen ja, dass wir offensichtlich das Potenzial haben, in unserer Mitte zu bleiben, unabhängig, was da gerade in unserem ganzen Kopf und überall passiert. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Anker für uns auch, zu dem wir durch die Meditation ja immer wieder zurückkommen und den auch dadurch kultivieren, in unserem Schwerpunkt zu bleiben. Uns nicht permanent durch die ganze Gegend schicken zu lassen. Und ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, wer das gesagt hat, aber ich finde diesen Ausspruch aus der Stoa, also ich tippe auf Epiktet, bin mir aber nicht 100% sicher, der hat gesagt, unterstellen wir es ihm einfach mal, dass die Störgefühle, und das ist ein Begriff, finde ich ein passender Begriff zu den unangenehmen Geistesformationen. Die Störgefühle sind Resultat von Fehlurteilen. Und das ist interessant. Ja? Das heißt, und das knüpft an unser Verständnis eigentlich. Und da könnte man sagen, okay, das ist antike Psychologie offensichtlich, bei den Griechen als auch bei den Indern. Aber das knüpft genau an dem Punkt hier an. Das heißt, die Frage, wie gehen wir mit dieser Reaktion um? Und da kommt unser Urteilen hinein. Ja, das heißt, sehen wir das? Aha, jetzt gibt es da bei mir, oder nehmen wir das wahr? Aha, eine unangenehme Reaktion. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und das ist der entscheidende Punkt, was entwickelt sich dann daraus? Versuche ich, gelassen zu bleiben und es einfach durchlaufen zu lassen, plus, und dann kommt der nächste Schritt, das ist auch noch nicht alles, weil eigentlich im Buddhismus es dann darum geht, aus dieser Gelassenheit auch positive Geistesformationen zu entwickeln. Mitgefühl, Wohlwollen. Ja, das heißt, das ist ja, also Jack Kornfield nennt es eine Schulung des Herzens. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Begriff. Bisschen anders als, wie Jnanaponika es benennt, Geistesschulung. Ja, das ist, hat einen anderen Geschmack, eine andere Tönung. Ja, aber ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt erstmal zu erforschen, wie funktioniert das bei mir. Im zweiten Schritt dann immer wieder probieren, diesen Automatismus zu unterbrechen. Und im dritten Schritt wäre dann sozusagen statt automatisch mit unangenehmen emotionalen Reaktionen herumzutun, positive Geistesformationen zu entwickeln. Das ist eigentlich so ein bisschen das Bild. So, was ich ja schon gesagt habe, das ist einfach ein Modell. Aber das ist das Modell, mit dem wir arbeiten. Und jetzt die Frage der, also ich würde gerne, weil ja wir uns das Satipatthana Sutta anschauen und heute ist ja sozusagen die dritte Grundlage der Achtsamkeit dran. Und das führt uns ein bisschen auch zu dieser Diskussion, wie übersetzen wir diese Begriffe auf Deutsch. Und ich habe vor, jetzt in dieser Woche mal mein Glossar durchzugehen und vielleicht alles einzuringen, wo ich glaube, dass man diesen Begriff im Pali kennen sollte oder auf Sanskrit. Ist ja wurscht. Also wo man sozusagen beim Original bleibt und nicht versucht, irgendeine deutsche Übersetzung zu finden, weil das führt oft zu mehr Verwirrung als zu Klarheit. Und das ist bei dieser dritten Grundlage genau das gleiche Problem. Im Pali steht Citta. Citta ist jetzt wieder so ein Begriff, was viele verschiedene Begriffs-, also Bedeutungsebenen hat. Und die erste Bedeutungsebene ist, es ist ein Denkorgan. Jetzt haben aber die Inder geglaubt, dass wir nicht mit dem Gehirn denken, sondern mit dem Herzen. Und dann kommen wir schon mit unserer westlichen Begrifflichkeit ein wenig durcheinander. Also was ist es nun? Ist es sozusagen, hat es eine Herzqualität oder ist es Geist? Ja. Und Cornfield übersetzt den Begriff einfach als Geist und Herzensqualität. Das heißt, beides gehört zusammen. Und selbst wenn wir das Deutsche uns genauer anschauen, gibt es diesen, also diese Formulierung mit dem Herzen denken. Das hat eine andere Qualität, als wenn ich nur sage, rational muss ich mir das durchdenken. Ja, und das meint ein bisschen diesen Unterschied. Das heißt, eigentlich ist das, was wir hier machen, hat weniger mit jetzt im deutschen Begriffssystem mit Geistesschulung zu tun, sondern vielmehr mit Herzensentwicklung. Und da sehen wir schon ein bisschen diese Schwierigkeit bei diesen Übersetzungsgeschichten. Aber was bedeutet jetzt Citta im Kontext vom Satipatthana Sutta? Und da haben wir eine Aufzählung. Und die Aufzählung hilft uns, diesen Begriff sozusagen zu füllen im Sinne vom Satipatthana Sutta. Ich habe es übersetzt hier in dem Kontext mit Bewusstseinszuständen. Aber das ist sozusagen, ich würde es heute wahrscheinlich wieder nicht so übersetzen, weil Bewusstsein ist zu stark rational, zu wenig Herzensqualität. Aber ich habe noch keine andere und nicht überlegt, wie man es anders übersetzen könnte. Aber welche Zustände gibt es hier? Also es gibt einmal, da erkennt ein Bhikkhu einen gierigen Bewusstseinszustand, als gierig ist dieser Bewusstseinszustand. Er erkennt einen nicht gierigen Bewusstseinszustand als nicht gierig. Er erkennt einen ablehnenden Bewusstseinszustand als ablehnend und erkennt einen nicht ablehnenden Bewusstseinszustand als nicht ablehnend. Er erkennt einen verwirrten Bewusstseinszustand als verwirrt und er erkennt einen nicht verwirrten Zustand als nicht verwirrt. Das kennen wir ja eigentlich schon, aber jetzt kommt's. Er erkennt einen gehemmten Bewusstseinszustand als gehemmt und als einen nicht gehemmten als nicht gehemmt. Einen zerstreuten Bewusstseinszustand als zerstreut und einen nicht zerstreuten Zustand als nicht zerstreut. So, und dann geht es weiter. Also mit unübertreffbaren, gesammelt, befreit und so weiter. Und das wären jetzt, also ich hätte jetzt in der deutschen Übersetzung dafür den Begriff benutzt, die Tönung unseres Bewusstseins. Und das wäre der deutsche Begriff für Stimmung. Ja, aber das ist sozusagen einfach im Kontext das Problem mit diesen Übersetzungen, ja. Also es sind keine Gefühle, soweit ist klar, sondern es sind wirklich Tönungen unseres Geistes. Ja, wenn ich merke, es ist irgendwie der Tag ist unrund, dann ist der Geist oder dann ist so meine Verfassung eher zäh, gehemmt. Wenn ich merke, heute fließt alles super, ja, und sehr kreativ und so, dann ist das was anderes. Wenn ich merke, mein Geist ist zerstreut, ich denke dahin und da und so unkonzentriert heute, ist das was anderes, als wenn ich merke, boah, mein Geist ist heute total klar. Also das ist die Art und Weise, wie wir drauf sind eigentlich und nicht die Inhalte. Die Gedanken wären die Inhalte. Das ist sozusagen der Container, der unterschiedliche Tönungen haben kann. Das ist die Unterscheidung. Und das wäre die dritte Grundlage der Achtsamkeit. Das heißt, im Alltag sich gewahr zu sein, in welcher, und hier würde ich, von der Ursula, einer meiner Lehrerinnen, die mich auch autorisiert hat, also in der Tradition von der Ayakema, und die Ursula hat gesagt, also hat diesen Begriff Stimmung in Abgrenzung zu Gefühl jetzt hineingebracht und hat gesagt, dass Stimmung ist etwas, wo es schwierig ist, den Anfang zu finden und das Ende. Das läuft so ineinander über. Gefühl ist etwas, wo ich weiß, jetzt ärgere ich mich. Bah! Und ich habe meistens einen Grund. Ich weiß, wo es angefangen hat. Zack. Ja? Also das ist mehr abgegrenzt. Also das wäre so eine Möglichkeit, diese Begriffe voneinander ein wenig zu trennen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Modell bei den Pali-Begriffen zu bleiben, erscheint mir immer noch überzeugender. Ja, so. Weil dann weiß man klar, was damit gemeint ist. Weil man kann offensichtlich diese unterschiedlichen Begriffe auch mit den gleichen deutschen Begriffen immer wieder übersetzen und dann kommt man ein bisschen durcheinander. Und ich finde die Klarheit dieser Psychologie in ihren Details geht dann verloren, weil man mischt dann die Dinge und man weiß gar nicht mehr, wovon redet man jetzt eigentlich. Ja, und das ist, finde ich, wirklich ein sehr differenziertes psychologisches Modell. Das wäre die dritte Grundlage der Achtsamkeit. Und jetzt wollte ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das gelesen hat letzte Woche oder diese Woche, am 2. Februar, Mittwoch, gab es in der kleinen Zeitung so einen Artikel, ein Interview mit dem Reinhard Haller. Hat das jemand gelesen? Der Gerichtspsychiater. Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich kenne ihn noch. Ja. Habt ihr gelesen? Ja. Also Haller ist ein Neurologe und Gerichtspsychiater und ist eigentlich hier bekannt geworden durch seine Gerichtsgutachten von bekannten Kriminellen, also Jack Unterweger, glaube ich, der Bombenleger da, Fuchs, der sich die Hände weggesprengt hat. Und hat einige Bücher geschrieben, also über Narzissmus zum Beispiel. Und ich habe ihn mal in einem Interview erlebt und ich fand ihn eigentlich sehr sympathisch und war dann über dieses Interview sehr erstaunt. Da gibt es offensichtlich so bei mir dann so eine Diskrepanz, so eine Dissonanz innerlich. Und das habe ich zum Anlass genommen, ein bisschen genauer zu schauen, wobei das jetzt alles meine Fantasien sind, ja, weil ich habe das nicht mit ihm diskutiert, wie er das sieht oder so. Aber eines seiner Hauptthemen dieses Interviews ist Aggression. Und das ist das, was sozusagen auch für uns interessant ist. Und ich lese mal den Teil vor. Also ein Aggressionspotenzial gehört zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt. In unserer heutigen Zeit haben wir das Problem, dass es diese positive Aggressionsumwandlungen nicht mehr so gibt. Wir müssen heute nicht mehr Kohlen schaufeln, Bäume fällen oder Heu arbeiten. Das alles hat früher sehr viel Aggressionen gebunden und schließlich üben auch nicht alle eine Kampfsportart aus. Wir sitzen alle viel zu viel, sodass wir Aggressionen nicht abführen können. Dann staut sich das und kommt in dieser Massivität zum Durchbruch. So ist die Frage, ist die Gewaltbereitschaft durch die Pandemie gestiegen? Die Antwort, natürlich. Das zeigt sich ja schon bei vielen Corona-Demonstrationen. Ich denke, auch die sind ein Ventil, mit dem man diesen Aggressionsstau, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde, ablassen kann. Und dann, bei den Demonstrationen sind Wut und Hass spürbar. Wieso diese Wucht an Emotionen? Hass ist ja immer auch von einer Idee geleitet. Auf der einen Seite kommt es also zum Stau von Aggressionen durch Maßnahmen und vor allem durch den Lockdown, durch die Lockdowns. Auf der anderen Seite steht die Idee, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Die Aggressionen gehört an sich zur menschlichen Grundausstattung, ist wie ein Wildbach, der von der Geburt bis zum Tode dahin fließt. Es ist die Aufgabe der Erziehung, dass diese Grundausstattung positiv genutzt wird. Ja, und in diesem Tenor geht das ganze Ding weiter. Ja? Und ich weiß jetzt nicht genau, wie er das gemeint hat, aber ich kann sagen, was bei mir da irgendwie fehlt, ist, dass er sagt, dass Aggression ein Grundpotenzial ist und dieses Bild mit Ventil, und dass sich Aggressionen anstauen können und dann irgendwann explodieren müssen und wir brauchen Sport, um diesen natürlichen Vorgang irgendwie zu kanalisieren. Und das hat mich an eine Diskussion der 70er Jahre erinnert, interessanterweise. Da gab es nämlich eine ähnliche Diskussion und zwar hat Erich Fromm das Thema aufgenommen. Und Erich Fromm ist ein Psychoanalytiker gewesen, der genau an diesem Punkt, an dieses sogenannte hydraulische Modell von Aggression. Und es gibt jetzt zwei Theorien bei uns im Westen, die dieses Modell vertreten. Das eine Modell war von Sigmund Freud, der gesagt hat, es gibt einen Lebenstrieb, Libido, und es gibt einen Todestrieb. Und das war seine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, auf dieses grausliche Gemetzel. Und das war sein Erklärungsversuch zu sagen, okay, offensichtlich hat der Mensch so einen Trieb. Und Trieb meinte er biologisch. Das heißt, das lädt sich auf und muss sich dann wieder abreagieren. Lädt sich auf und muss sich dann wieder abreagieren. Und Kriege sind dafür da, damit dieser Trieb sich abreagieren kann. Dieses Modell wurde dann sehr lange innerhalb der Psychoanalyse immer wiederholt, bis dann manche Psychoanalytiker, und Fromm war einer der Hauptvertreter dieses Ansatzes, gesagt haben, dieses Modell entspricht eigentlich nicht der Realität, weil es lässt die gesellschaftlichen Aspekte der Entstehung von Aggression vollkommen weg, weil es biologisiert dieses Phänomen, aber es erklärt nicht, oder es erklärt Aggression als ein biologisches Phänomen und lässt also die gesellschaftlichen Bedingungen der Frustration von Menschen durch ihre Arbeitsverhältnisse, durch ihre gesellschaftlichen Umstände, durch Armutstendenzen, durch alle möglichen Prozesse vollkommen außer Acht. Und die nächste Tradition, die dieses Modell, dieses hydraulische Modell bei uns im Westen sozusagen präferiert hat, und darauf hat sich dann auch Erich Fromm bezogen. Er hat ein dickes Buch geschrieben, das habe ich leider nicht mehr gefunden im Original, also in meinem Original-Ding, also diese zerlesene und angestrichene und so, ja, wollte ich gerne mitnehmen, also, aber ich glaube, ich habe es weggehauen, weil ich habe jetzt nur noch die gesammelten, also das habe ich auch nicht dabei, aber ich habe sozusagen die Bücher von ihm in seinem gesammelten Hauptwerk. Das ist die Anatomie der menschlichen Destruktion, ist der Buchtitel. Und das ist ein wirklich in Taschenbuch, ich glaube, über 500, 600 Seiten dicker Wälzer, wobei sich der Erich Fromm mit diesen Theorien von Sigmund Freud und die zweite Theorie Strang war eigentlich Konrad Lorenz. Und Konrad Lorenz war ein berühmter Tierforscher, Nobelpreisträger, Verhaltensforscher, Hat das Max-Planck-Institut für irgendwas geleitet, irgendwo bei Wien oder so, weiß nicht mehr genau. Und ja, jetzt ist nur die Frage, gibt es sozusagen Vorläufer, ja? Woher hat Konrad Lorenz diese Ideen? Und da ist interessant, dass ich weiß nicht mehr genau, wann das aufgepoppt ist, aber das war, glaube ich, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, kann auch 20 Jahre her sein, dass Wissenschaftler sich die Biografie von Konrad Lorenz ein wenig genauer angeschaut haben.
Schaut nicht ganz so gut aus.
Nee, schaut nämlich überhaupt nicht gut aus, weil der war nämlich sehr engagiert bei den Rassenideologen und im rassenbiologischen Ding, also bei den Nationalsozialisten. Und hat dann auch, also ich habe mir das alles rausgeschrieben, was es da alles gab, also es ist ja lesenswert. Also Lorenz, also und das ist Wikipedia, ja, und Wikipedia ist manchmal ganz gut und manchmal muss man vorsichtig sein, aber hier in dem Punkt habe ich das wiedergefunden, was ich im Hinterkopf hatte. Also er hat 1931 bis 35 war er Assistent bei Ferdinand Hochstetter und das war so ein Magnet für deutschnational und völkisch gesinnte Studenten an der Universität in Wien. Müsste es gewesen sein, ja. So, das heißt also, seine Ausbildung hat er eigentlich schon in diesen braunen Zeiten gemacht. Das kann man ihm aber jetzt nicht zum Vorwurf machen. Und dann, als es darum ging, Karriere zu machen, gab es Gutachten über ihn. Und diese Gutachten, darin kommt er also sehr gut weg. Und zwar, Lorenz habe aus seiner Bewunderung für die neuen Verhältnisse in Deutschland und die Leistungen auf allen Gebieten nie einen Hehl gemacht. Und das bezieht sich auf den Nationalsozialismus. Oder ein zweites Gutachten. In letzter Zeit hat Herr Dr. Lorenz mir gegenüber wiederholt, sein immer größer werdendes Interesse für den Nationalsozialismus an den Tag gelegt und sich zu seiner Idee positiv geäußert. Jetzt könnte man sagen, okay, das sind halt irgendwelche Gutachten, da wollte jemand Karriere machen. Aber er selbst hat blöderweise auch in diese Richtung publiziert. Das heißt, er ist 38 Mitglied der NSDAP geworden. Und in seinem Aufnahmeantrag vermerkt er handschriftlich: Ich war als Deutschdenkender und Naturwissenschaftler selbstverständlich immer Nationalsozialist und aus weltanschaulichen Gründen erbitterter Feind des schwarzen Regimes. Und damit meint er Dollfuß. Ja, da hat er sich sozusagen ganz klar abgegrenzt. Und dass meine ganze wissenschaftliche Lebensarbeit in der stammesgeschichtliche, rassekundliche und sozialpsychologischen Fragen im Vordergrund stehen, im Dienste nationalsozialistischen Denkens steht. So, das war seine Aufnahme in die NSDAP und dann hat er also Karriere gemacht in den Universitäten und dann ist er eingezogen worden. Und hat dann an einem Institut, also an einer Studie mitgearbeitet, an einer rassenkundlichen Studie an Posener, also ich glaube, das ist Polen. Genau. Deutsch-polnischer Mischlinge und Polen. Und da ging es darum, lebende Menschen auf ihre erbbiologische Eignung hin zu untersuchen, weiterhin in ihrer Heimat verbleiben zu dürfen. Also ob sie weiterhin in ihrer Heimat. Ja, also das gab es ja auch in Kärnten, dass hier also Anthropologen die Leute vermessen haben und abgecheckt, wer ist slawisch, zu stark slawisch und wen kann man noch eingemeinden in die arische Volksgemeinschaft. So, und es war klar, dass also die Ortsansässigen, die aufgrund einer psychologischen Begutachtung als asozial oder erbbiologisch minderwertig, slawisch in Anführungszeichen, gelten, sollten hingegen in Konzentrationslager überführt werden. Lorenz nahm an dieser Studie, deren praktischen Umsetzung bereits seit 1914 gegangen war, ehrenamtlich teil. Na gut. Er selbst, also seit seinem Beitritt zur NSDAP, war er Mitarbeiter des rassenpolitischen Amtes der NSDAP mit Redeerlaubnis. Das heißt, er durfte auch Vorträge halten über diese Themen. So, das andere, also Notwendigkeit einer Ausmerzung ethisch minderwertigen etc. etc. So, jetzt könnte man sagen, Parasiten der Gesellschaft ist auch noch ein toller Begriff aus der Zeit. Jetzt könnte man sagen, okay, 45 hat sich geläutert, hat gesehen, war ein Fehler, schwamm drüber. Leider nicht. Leider nicht. Ja, also eigentlich hat er Kontinuität, also hier die Überschrift aus dem Wikipedia-Artikel, Kontinuität im Denken und Stellungnahmen zur Vergangenheit. Seine Schlussfolgerung, krankes Erbmaterial müsse zur Erhaltung einer lebenstüchtigen Zivilisation ausgesondert werden, bildete bis zu seinem Tode den Kern seines biologisch determinierten Gesellschaftsverständnisses. Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren. Das ist ein Bild aus dem Nationalsozialismus. Ja. So, also das heißt, er ist eigentlich seiner Grundgesinnung, bis er 1989 gestorben ist, treu geblieben. Warum nehme ich den jetzt als Beispiel? Weil das in dieser Diskussion 1973, als Erich Fromm das Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität geschrieben hat, war das der Hauptvertreter dieses hydraulischen Modells, dass der Mensch Aggressionen hat, sozusagen der Stärkere muss überleben und die Kleinen kriegen es halt ab und das fällt dann unter natürliche Auslese. So, das heißt also, das menschliche Modell wurde als biologisches, so wie das die Nationalsozialisten genauso gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt, als Erich Fromm das publiziert hat, war das noch nicht so klar, wie das jetzt im Anschluss erst rausgekommen ist, seine Verstrickung in den Nationalsozialismus, sondern Erich Fromm hat sich auf die Aussagen von Lorenz bezogen, also auf dieses Dampfmodell eigentlich. Und sein Konzept, was er dagegen gestellt hat, war das Konzept des Charakters. Das heißt, dass unsere Art, wie wir mit äußeren und inneren Phänomenen umgehen, ist gelernt. Hat etwas mit gesellschaftlichen Umständen zu tun und mit der Position, die wir in der Gesellschaft haben. Und das kommt bei dem Haller eigentlich überhaupt nicht drin vor, finde ich. Ja? Ich will mir nicht unterstellen, dass er das nicht im Kopf hat, aber in dem Interview ist es nicht drin, sondern da ist nur dieses Dampfkesselmodell drin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bei Lorenz kann man ja sehr schön die Kontinuität von solchen Konzepten sehen. Das heißt, er hat sich das in den 30er Jahren als Jungspund, sage ich mal, als junger Student angeeignet, weil da gab es halt offensichtlich in dem Kontext, wo er war, keine anderen Modelle, hat es aber sein Leben lang bis 89 durchgehalten. Und das ist eine Kontinuität, die finden wir an den Universitäten leider genauso. Ja, weil er war ja so semi-universitär, sein Institut, Max-Planck-Institut, ist ja nicht nichts, sondern... Und wo hat Haller studiert? An der Medizinischen Universität in Innsbruck. Innsbruck war im Nationalsozialismus eine ein Zentrum der rassenbiologischen Forschung. Das heißt, die ganze Mediziner, ja, der ganze, am 39. Juli 1938, ja, haben sich sozusagen sämtliche deutschnationalen Akademiker, Professoren, Dozenten diesen Brief, den auch Dürkheim unterschrieben hat, ja, von den Hochschullehrern, mit unterschrieben. Haben alle stramm dabei gestanden, um die jüdischen Kollegen aus der Universität rauszuhauen. Viele konnten flüchten, manche sind im KZ gelandet. Und diese Professoren, das müsste man jetzt im Detail nachschauen, ja, aber ich sage mal, der Gros dieser Professoren sind auch 45, haben die weiterhin ihre Professur gehabt und haben den zukünftigen Medizinerstand mit ihren Theorien weiter fortgeführt. Ich will jetzt dem Haller nicht sagen, also unterstellen, dass er da sozusagen einer dieser Proponenten ist, aber ich fand es interessant, dass dieses hydraulische Dampfkesselmodell, was er hier vertritt in diesem Interview, zurückzuführen ist auf eine Diskussion in den 70er Jahren, also vor 50 Jahren eigentlich, ja. Also vertritt er immer noch einen Standpunkt, den der Lorenz aus dem Nationalsozialismus übernommen hat. Und das finde ich schon einen ziemlichen Hammer, eigentlich. Und eigentlich wollte ich sagen, wir haben ein ganz anderes Modell. Wir haben ein Prozessmodell, wo wir schauen, wo wir wissen, dass die Aggression, so wie wir sie in unserer Gesellschaft erleben, was anderes ist, als was Tiere machen in ihrer Umwelt, dass es da einen Unterschied gibt, dass es sehr wohl das Thema gibt, Frustration erzeugt Wut und dass man sich dann die Ursachen anschauen muss, warum, woher kommt die Frustration.
Und die hat er sich aber schon angeschaut, der Panda, ich meine, hat dieses Buch geschrieben, die Macht der Kränkung, und das ist ja, Kränkung ist ja ein ganz starker Auslöser für Frustration. Für
deswegen verstehe ich das Interview überhaupt nicht.
Ich denke mir, das wird einfach ein bisschen abgekürzt sein. Und ich meine, ich wollte den Haller verteidigen, ich kenne ihn nicht, aber
so, ich sag mal, ja. Danke und vielleicht diskutieren wir jetzt. So. Ja.